Wir beginnen mit Professor Karl-Ewald Tietz, dem Vorsitzenden der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft. Er war bis 1999 an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald im Bereich Didaktik und Methodik der deutschen Sprache und Literatur wissenschaftlich tätig, ist jetzt Vorsitzender der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft und natürlich in diesem Sinne auch ein ganz besonders guter Kenner der Person und des Wirkens von Ernst Moritz Arndt. Wir beginnen mit ihm. Herr Tietz, beginnen Sie. Das Mikrofon müsste funktionieren.
Dankeschön. Verehrte Mitglieder der Kommission, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft, an einem Tag, an dem das Wort Krieg von einem würdigen Ort ausgesprochen über uns lastet und 1200 Studenten für eine bessere Hochschulbildung auf die Straße gegangen sind, darf ich zum Namen sprechen. 1812 schrieb Ernst Moritz Arndt im fernen Russland als Mitarbeiter im sogenannten Deutschen Komitee und als Privatsekretär des Freiherrn vom Stein, gewissermaßen im Auftrag also das Vaterlandslied. Es beginnt so: Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte. Und in der fünften Strophe heißt es: Wir wollen heute Mann für Mann mit Blut das Eisen röten, mit Henkerblut, Franzosenblut, o süßer Tag der Rache. Eine Verszeile, die uns heute erschreckt und schweigen lässt. Und ich habe vom alten Herrn einer studentischen Verbindung erfahren, dass man beim Kommerzgesang inzwischen auf diese Strophe verzichtet. Auch an ein politischer Lyrik wenig interessierter Mensch wird bei etwas ernsthaftem Nachdenken verunsichert sein über diesen Aufruf, das Blut eines anderen Volkes zu vergießen. Ein gebildeter, humanistisch erzogener Leser mit politischem Niveau wird einerseits abgestoßen von einer solchen blutigen Aufforderung, andererseits wird er sie hinterfragen und nach den Ursachen für Inhalt, Ton und Tendenz des Liedes suchen. Ihren Arndt hinterfragen bis heute die etwa 175 Mitglieder der 1992 von Menschen aus Ost und West gegründeten Arndt-Gesellschaft, die ich an dieser Stelle zu vertreten habe. Wir haben unsere ehrenamtliche Tätigkeit unter den Namen Arndts gestellt, wollen laut Satzung, ich zitiere, in freiheitlich-demokratischer Weise die kritische Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit und die wissenschaftliche Förderung und Erforschung des Lebens, Wirkens und Schaffens von Ernst Moritz Arndt im Kontext der Zeit fördern. Die Restaurierung, Erhaltung und sinnvolle Nutzung des Großschoritzer Geburtshauses, eine Reihe von Publikationen und wohl mehr als 250 Vorträge, Lesungen, Konzerte, Exkursionen, Ausstellungen sowie 7 wissenschaftliche Kolloquien vermerken wir auf unserer Habenseite. Aber eine alleinige Arndt-Orientierung hat es nie gegeben. Doch längst sind auch wir über die Konzentrierung auf den Namenspatron hinausgewachsen und als historisch-literarische Gesellschaft verantwortlich für ein inhaltlich breites, vielfältiges kulturelles Angebot. Die Arndt-Gesellschaft im Gutshaus zu Großschoritz ist eine Kulturinstitution auf Rügen und in Vorpommern geworden. Aber trotz dieser inhaltlichen Breite sind wir keine neutrale Instanz, wenn es gilt, über den Namen Ernst Moritz Arndt Universität zu befinden. Natürlich plädieren wir für die Beibehaltung des Namens. Selbstverständlich wissen wir, weiß ich, um Arndts nationalistisches, chauvinistisches und rassistisches Gedankengut, das man im kaiserlichen Deutschland nur zu gern gebraucht und im NS-Staat missbraucht hat. Seine in bestimmten Problembereichen wenig toleranten geistigen Strömungen sind nicht zu beschönigen. Die Lektüre bestimmter im hiesigen Namensstreit geschickt ausgewählter Textpassagen ist nicht erst mit den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts schmerzhaft. Niemand kann bestreiten, dass manche Gedanken, Themen, Äußerungen, Sprachformeln Arndts weder dem heutigen Zeitgeist noch allgemeinen humanistischen Vorstellungen entsprechen. Doch bei der Ermittlung und beflissenen öffentlichen Ausbreitung solcher Äußerungen vermisst man das Bemühen um historische Einordnung. Jede Persönlichkeit entwickelt sich unter bestimmten äußeren Bedingungen in einer konkreten Situation, in einem Bezugssystem von Einflüssen. Insofern muss Arndts Denken, Schreiben und Wirken in einer Zeit erwachenden Nationalbewusstseins, Erstarken des Bürgertums, Streben nach nationaler Einheit, Kampf gegen einen fremden Aggressor, Auflehnung gegen Unfreiheit und gegen die fortwährende Restauration eingeordnet werden. Aus einem solchen historischen Kontext und dem unübersehbaren Schriftmaterial des überaus fleißigen Publizisten etwas herauszuschälen und vorzuführen, ohne Bedingungen und Ziele der Textentstehung ermitteln und benennen zu wollen, führt zu Einseitigkeiten. Fast immer hatten Arndts Schriften eine bestimmte Funktion zu erfüllen, der er sich unterwarf. Er hat sich vor allem als Anreger, Mahner, Erzieher und Propagandist verstanden. Sein Werk ist geprägt wie das anderer Autoren von individuellen Begabungen, Fähigkeiten, Charaktereigenschaften, Strebungen und natürlich Schwächen. Wie ein zu früh gekommener Politikwissenschaftler reagierte er auf die jähen Wechsel der damaligen Zeit. Und das ist oft dünnes Eis. Doch beim sorgfältigen Umgang mit einer historischen Persönlichkeit ist es im Allgemeinen üblich, Positionen und Aussagen kritisch zu benennen, sich in bestimmten Teilen, wenn notwendig, zu distanzieren, aber nicht die ganze Person zu verwerfen. Die Arndt-Gesellschaft hat Arndt nur selten gefeiert, ihn aber gewürdigt, indem sie sich immer wieder mit ihm im Wortsinne auseinandergesetzt hat. 9 Hefte unserer Publikationsreihe belegen das. Und die beiden bisherigen Höhepunkte der Auseinandersetzung mit Arndt an dieser Universität im Jahre 2000 und 2003 sind von uns dokumentiert worden. Wir haben die Publikation der Senatskommission und auch der AG Uni ohne Arndt zur Verfügung gestellt. In der anti-arndtianischen Strategie gibt es neben der Verteufelung das Bemühen, bisher anerkannte Leistungen Arndts anzuzweifeln und kleinzureden. Es wird gefragt, was hat Arndt, wenn alles Negative eliminiert ist, eigentlich noch geleistet, dass es gestattet, den Namen für diese Universität zu bewahren. Ich will nun seine wesentlichen Leistungen, die ihn herausheben, zusammenfassend benennen. Erstens, Arndt als Streiter für die Einheit Deutschlands. Spätestens seit der Absetzung des schwedischen Königs Gustav Adolf IV. 1809 und dem zu befürchtenden Ausfall Schwedens als Schutzmacht für Vorpommern-Rügen orientierte sich Arndt auf der Suche nach einer Macht gegen die napoleonischen Bedroher neu. Immer in Sorge um das Vaterland, um sein Germanien, war ihm das große Ganze mehr als das eigene Schicksal. Schon im ersten Band von Geist der Zeit 1806 hatte er die deutsche Vielherrschaft als Ursache der Niedergang des Reiches skizziert und sich als einen Schreibenden bezeichnet, dem geistige Mitschuld zu geben ist an dem Untergang. In Band 2 und 3, 1808-1814 von Geist der Zeit griff er dann vehement das Versagen des deutschen Partikularismus an, suchte nach Möglichkeiten, die deutschen Länder, Fürstentümer und Städte zusammenzufügen und einen homogenen Staat zu bilden. Der Kampf gegen die Besatzung und für die Befreiung schienen ihm die ersten Schritte zu sein. Immer aufs Neue entwarf er sein kultur- und sprachhistorisch begründetes Bild einer deutschen Nation. Der zuvor sehr kritisch gegenüber Preußen eingestellte Visionär fand 1819 Anschluss bei den preußischen Patrioten, Reformern und Militärs. Nun sah er in Preußen den Vorreiter für die deutsche Einheit, die führende Kraft für Deutschlands Zukunft. Es ist heute schon fast vergessen, dass Arndt seit 1945 für viele der Flüchtlinge und Vertriebenen aus dem früheren deutschen Osten mit seinen Liedern und Gedichten jene Identifikationsfigur war, die an die verlorene Heimat erinnerte. Und 1989, 90 bestätigten uns viele, vor allem ältere Besucher aus der Bundesrepublik, das ahnt ihnen immer über die innerdeutsche Grenze hinweg als Symbol für das Streben nach Einheit galt. Zweitens, ahnt als Motivator für die Befreiung Deutschlands. Arndt hatte zwischen 1812 und 15 mit seinen Gedichten, Flugblättern und Schriften Teil an der Befreiung der deutschen und europäischer Gebiete von den napoleonischen Heeren. Sein weitreichendes und nachhaltiges Wirken als Schriftsteller in der Zeit der Befreiungskriege war ein notwendiger publizistischer und damit ideologischer Bestandteil der Befreiungskriege, um das Joch einer fremden Armee abzuwerfen. Arndt hat mit selbstgestelltem patriotischem Auftrag gehandelt, auf die eigene Person hat er keine Rücksicht genommen. Seine Texte sind in einer historisch konkreten Situation entstanden, der es galt, Menschen zum Kampf zu motivieren. Mit unbedingter Ehrlichkeit, aber agitatorischem Ziel überhöhte er oft Inhalt und Ton. Seine Wirksamkeit muss enorm gewesen sein. Die furchtbaren Erfahrungen des 20. Jahrhunderts und positive Veränderungen wenigstens in den Beziehungen der Völker Europas verleihen heute vielen Texten einen anachronistischen Charakter. Doch verweist Joachim Wächter zu Recht darauf, wenn Arndts Texte jener Zeit abgelehnt werden, müssen auch die Befreiungskriege verurteilt werden. Im Übrigen, Jahrzehnte früher hatte er bei seiner Europareise das französische Volk bewundert und es schätzen gelernt. Doch auch Ernüchterung trat dort ein angesichts der Lebensorganisation und der politischen Gewalt 10 Jahre nach der Revolution. Drittens, Arndt als Publizist der Bauernbefreiung. Schon vor Arndt gab es Schriften und Maßnahmen zur Aufhebung der Leibeigenschaft in Schwedisch-Pommern. Doch sein Buch »Versuch einer Geschichte der Leibeigenschaft in Vorpommern und Rügen« ist die tiefgründigste und mutigste Darstellung. Vor allem wird sie getragen von dem humanen Bedürfnis, die Unwürdigkeit der Leibeigenschaft zu entlarven, zu attackieren. Niemals geht es ihm, wie anderen, um ökonomische oder finanzielle Vorteile. Arndt verstand den Bauern, ebenso wie in späteren Äußerungen den einfachen Mann, als Vertreter eines wichtigen Standes und damit als freies Individuum im Ganzen eines Volkes. Es spielt eine nachrangige Rolle, dass möglicherweise mehr Ideen von Reichenbach als von Arndt in das schwedische Patent zur Aufhebung der Leibeigenschaft eingeflossen sind. Uno Villers vermutet im Übrigen, dass Arndt an der Übersetzung des Freiheitspatents beteiligt gewesen ist. Viertens, Arndt als Streiter für Verfassungsrechte. Arndt war kein Republikaner, er strebte die konstitutionelle Monarchie an. Und dennoch besaßen die Rechte des Volkes und die Freiheit des Einzelnen für ihn höchste Bedeutung. Ich zitiere, ohne das Volk ist keine Menschheit und ohne den freien Bürger kein freier Mensch. Bereits in den Befreiungskriegen bezog er sich immer wieder auf die Schaffung eines geordneten Deutschland und auf Freiheit für jedermann. Der Wiener Kongress erfüllte seine und vieler deutscher Vorstellungen nicht. In der Folge wandte sich der scharfe Beobachter und kritische Kopf im 4. Band Geist der Zeit gegen solche restaurativen Ergebnisse. Die feudalen Kräfte herrschten wie früher, das Volk hatte keinerlei Nutzen, aus dem Opfermut gezogen, Gesetze waren engstirnig, Willkür und Zensur unterbanden freiheitliche Bewegungen. Aus der preußischen Hauptstadt gab es folglich für Arndt allerhöchste Ermahnungen und nach dem Attentat auf August von Kotzebue geriet er in den Sog der Demagogenverfolgung. Nach einer kurzzeitigen Verhaftung unterlag er dem langwierigen und demütigenden Verhör einer zentralen Kommission. 1820 wurde er ein Opfer reaktionärer preußischer Politik, schließlich vom Lehramt suspendiert. Erst 1840 rehabilitierte man ihn. Mehr als 20 Jahre seines Lebens hatte er hingegeben für die Rechte der Menschen. Er hat sich nicht beugen lassen. Als der 78-Jährige 1848 im ersten deutschen Parlament mitreden und sogar als Alterspräsident mitwirken konnte, war es zu spät. Seine politischen Auffassungen wirkten nun konservativ. Körperliche Kraft und kommunikative Möglichkeiten hatten sich erschöpft. Als Arndt aber am 1. August 1948 zu den Bürgerrechten sprach und forderte, dass alle Deutschen gleiche Rechte erhalten sollten und jegliche Privilegien, besonders die des Adels, abzuschaffen seien, erhielt er sogar den Beifall der Republikaner, seiner Gegner. Ich stimme Thomas Stamm-Kuhlmann zu, dass Arndt kein Demokrat im engen, also im modernen politischen Sinne unserer heutigen Zeit war. Aber indem er sich in ein Parlament wählen ließ, dessen Spielregeln befolgte und ob zwar als Konservativer aktiv mitwirkte, baute er am ersten deutschen Haus Demokratie. Für mich war er im weiten Sinne ein Demokrat und ich verweise auf Stamm-Kuhlmann, der schreibt, wird Demokratie nicht so sehr als ein vollendeter Zustand betrachtet, in dem die Volkssouveränität verwirklicht ist, sondern lediglich als eine Tendenz zur Ausweitung der politischen Teilhabe, dann braucht man Ernst Moritz Arndt das Prädikat eines Demokraten nicht zu verweigern. Fünftens und letztens Ernst Moritz Arndt als Schriftsteller. Arndt hat neben seiner Publizistik ein vielfältiges schriftstellerisches Werk hinterlassen, zwei autobiografische Schriften und zwei große Reisebücher bereichern die bürgerliche Literatur seiner Zeit. Diese Publikationen stehen als Quellen für Geschichte, Volkskunde, Sozialgeschichte dar. Seine Gedichte und Lieder sind von tiefem eigenen Erleben und vom Zeitgeschmack geprägt. Neben politischen und religiösen Gedichten und Liedern hat er Liebes- und Trauergedichte, Landschaftslyrik, Trinklieder, Balladen geschrieben. Aufrichtigkeit und Mut beeindrucken, doch nicht selten findet sich poetisches Mittelmaß. Am meisten werden heute seine Sagen und Märchen, fantasievolle Geschichten gelesen. Rügen und Vorpommern spielen dort die Rolle. Ausgewählte Texte Arndts wurden zwischen 1860 und 1945 in den deutschen Schulen von allen Kindern gelesen. Sie wurden ein Besitz des Volkes. Mit heutigen Maßstäben konstatieren wir, dass Arndt außer mit seiner politischen Lyrik kein herausragender Autor war. Dennoch gehört er in jede Literaturgeschichte. Ich fasse zusammen. Eigentlich scheint mit Blick auf die aktuelle Namensdebatte das meiste oder das Wesentlichste in den Jahren zuvor gesagt. Arndts Bonner Haus war vor und nach seinem Tode über Jahrzehnte das Mekka der deutschen Jugend, der Gelehrten, der Künstler, der Patrioten. Trotz solider Grundlagenforschung einzelner wurde aber sein Werk für die deutsche Öffentlichkeit vor allem ideologisch und politisch verwertet. Erst seit den 1960er Jahren kam es in der Bundesrepublik zu einer kritischeren Auseinandersetzung. Arndt steht vor uns als eine charismatische Person der Zeitgeschichte mit viel Licht und ebenso Schatten. An ihm werden Jahrzehnte deutscher Geschichte plastisch und man muss sich an ihm reiben. Möglicherweise erleben wir in den Jahren 2009, 2010 den bisherigen Höhepunkt einer Arndt-Kritik, die eventuell Folgen mit symbolischem Charakter für ganz Deutschland und auch für andere Namenspatrone zeitigen kann. Ich habe 5 Gesichtspunkte aufgeführt, die für die Beibehaltung des Namens sprechen. Ich bin nicht darauf eingegangen, dass und wie Arndt in vielfältiger Weise mit Greifswald und Vorpommern verbunden ist. Gewiss hat das Namenspatronat im 20. Jahrhundert für nicht wenige Greifswalder und Vorpommern nordostdeutsche Identität geschaffen. Ich denke, Arndt kann vor allem Erinnerer, Anreger und ungewollter Mahner sein. Mit seinem Namen wird sich künftig immer eine zugegeben, bei Beibehaltung seines Namens, unbequeme Aufforderung zur Auseinandersetzung mit Person und Zeit verbinden. Aber Auseinandersetzung bedeutet Lernen und Reifen. Im Falle einer Namensstreichung geht man künftigen Nachfragen und schwierigen Diskussionen aus dem Wege. So ein Schritt könnte wie die Flucht vor der eigenen Geschichte anmuten. Doch Geschichte lässt sich nicht durch Namensablegung entsorgen. Nachfolgende Generationen haben sich immer wieder ihrer Verantwortung für Geschehenes zu stellen. Und mit einem im Allen passenden Namensgeber, falls es den überhaupt gibt, oder einem Verzicht auf jeden Patron, verschließt sich ein spezifischer Blick in die Geschichte. Das ist angesichts des zunehmenden öffentlichen, massiven Desinteresses an vielen historischen und geistig-kulturellen Zusammenhängen problematisch. Ohne kritische Betrachtung des Gestern gibt es keinen stillen Gewinn, keine Erkenntnis für das Heute und für das Morgen. Danke, dass Sie mir zugehört haben.
Ja, Herr Tietz, besten Dank. Darlegung Ihrer Argumente, die wird uns sehr hilfreich sein.